Wurde ich gerade erinnert, das ist der Wunsch für meinen Grabstein. Weiß nicht, ob ich den bald brauche, aber ich habe schon mal überlegt, was draufstehen soll. Das kann ja schneller gehen, als man denkt. Ja. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das, also falls das irgendwie plötzlich kommt, ihr wisst alle, was da draufstehen soll. Ja. Weil das ist es. Er lebt und das ist super, dass er lebt, aber für mich ist dann noch wichtiger als jetzt, aber gleich wichtig wie jetzt, dass ich auch mit ihm lebe. Und da haben wir heute eine Menge von in unserem Text, in unserem Bibeltext. Und die Überschrift, die ich dafür kreiert habe, ja, der Jesus-Mensch und die Sünde. Weil wir müssen uns auch mit dem Zweiten auseinandersetzen und Römer Kapitel 6 schreibt einiges darüber. Ihr wisst schon, dass ich dieses Wort, eigentlich mag ich es, dass man sagen, wir sind Christen. Aber es ist auch abgegriffen. Ja? Ja, jeder denkt, er wäre Christ. Deshalb neue Wortkreation, Jesus-Mensch. Ja? Zumal da beides drin ist. Wir sind eben noch echte Menschen, so wie unsere Nachbarn. Aber wir sind auch erfüllt von Jesus. Oder Jesus ist in uns, wenn wir eben Jesus-Menschen sind. Ja. Und hoffentlich ja, sind wir als Menschen immer vollkommen einig mit dem, was Jesus will. Aber ihr alle wisst, das ist nicht ganz so. Ja, wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind Jesus-Menschen, aber zwischen den beiden Begriffen, zwischen mir als Mensch und zwischen Jesus, meinem Herrn, ist oft, manchmal, hoffentlich selten eine Spannung. Und dann kommt es darauf an, wer regiert da? Wer hat das Sagen? Römer Kapitel 6, ab Vers 1. Das ist unser Text. Was ist jetzt das Fazit? Oder was heißt das nun? Oder was sollen wir nun hierzu sagen? Dann muss man natürlich sofort, wenn man sowas liest, ja, die Kapiteleinteilung haben wir letztens in der Jugend durchgenommen, die ist ja erst viel später gekommen. Paulus hat die nicht eingeteilt. Ja. Paulus hatte keine Kapitel. Weiß noch jemand, wer das war und wann ungefähr? Weiß niemand mehr. Da war ein Robert, der hat das im Mittelalter, etwas bevor Luther war, hat er das, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Also es waren auf jeden Fall, erst hat einer die Kapitel eingeteilt und dann hat jemand die Verse nachgeliefert, damit man das besser findet. Vorher war das nicht, sondern war das einfach einander geschrieben. Ja, wenn da jemand gesagt hätte, wir schlagen Römer auf, was heißt das nun? Dann hätten die das wissen müssen. Aber das hat sich nicht so durchgesetzt, dann kamen die Kapitel. Aber wir merken hier, der Gedankengang beginnt nicht in diesem Kapitel. Deswegen Rückblick auf das, was Gerhard gepredigt hat. Ja, Kapitel 5, Vers 20. Da ging es über Gesetz und es ging vor allem um Adam und Christus. Als zwei Gegenentwürfe. Adam brachte die Sünde in die Welt, Christus hat die Sünde überwunden. Es ging dann um Sünde und Gnade, um Tod und Leben und dann in Sünde sein oder in Christus sein. Und das hat ewige unterschiedliche Auswirkungen. Und hier ist jetzt praktisch die Zusammenfassung. Und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Oder andere übersetzen, überreich geworden. Ja, also immer, die Gnade hat immer mehr Möglichkeiten als die Sünde. Denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, ja, dieses Herrschen, darum geht es hier. Und dann auch weiter, diesen Gedankengang, den nimmt Paulus mit in das, oder nehmen wir mit in das nächste Kapitel. Genauso wie die Sünde geherrscht hat über den Menschen und den Menschen den Tod gebracht hat, so soll die Gnade herrschen. indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade soll herrschen. Und jetzt kommt ein interessantes Fazit. Was ist unser Fazit? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann, weil sie ja überreich ist? Ja? So nach dem Motto, wir sündigen fröhlich weiter, weil Gott dann mehr Gnade ausschüttet. Nein, ich sehe schon in euren Gesichtern, die meisten haben das System verstanden, das ist ja, auf keinen Fall. Ja? Das sei ferne, sagt Paulus. Auf keinen Fall, das ist keine gute Idee. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Ja. Ich habe vorher gesagt von meiner Idee im Moment für meinen Grabstein. Und wenn ich dann verstorben bin, ja, werde ich nicht mehr Auto fahren. Ich werde keinen Fehler mehr machen. Ich werde keine Geschäfte mehr machen. Ich brauche nichts mehr zu essen. Ja. Das ist jedem sonnenklar. Und dieses Gestorbensein, das wendet Paulus hier an. Wenn jemand gestorben ist, dann sündigt er auch nicht mehr. Nun sind wir alle noch lebendig. Aber, und jetzt gilt es, den geistlichen Gedankengang zu verinnerlichen, ja, wir sind eben auch gestorben. Wenn wir in Christus sind, der gestorben ist, dann sein Tod ist, als wenn wir gestorben wären. Oder wisst ihr nicht? Ja? Wir haben vorher gesungen, ich weiß, er hat mich befreit. Und hier haben wir auch. Ja, Paulus will, dass wir etwas wissen. Dass wir das Erlösungswerk verstehen. Nicht nur fühlen oder schön finden, sondern dass wir es verstehen, wie Gott sich das ausgedacht hat. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Dieses Wort getauft könnte uns leicht in die Irre führen. Da steht getauft, aber dieses Wort getauft hat eben verschiedene Bedeutungen. Es heißt nämlich eingetaucht, hineingenommen, versenkt. Ja. Schiffe tauchen wäre das Spiel im Griechischen gewesen. Ja. Also versenkt, versenken. Das meint hier das geistliche Geschehen. Es meint nicht den Akt der Taufe. Der Akt der Taufe bezeugt nur das, was geistlich schon geschehen ist, sonst ist es keine Taufe. Ja, deswegen ist es auch, man kann jemand 10-mal, es gab ja im Mittelalter Zwangstaufen, um eine Gegend zu christianisieren, völliger Unsinn. Ja. Wenn jemand nicht in Christus ist, nicht diese Glaubensverbindung, über die Paulus ja lange und breit geschrieben hat, ja, diese Glaubensverbindung eingegangen ist, dann hat diese äußerliche Taufe überhaupt keine Bedeutung. Ob der Mensch jetzt als Baby getauft wird oder als Erwachsener oder 3-mal, das hat keine Bedeutung. Was innerlich nicht geschehen ist, ist äußerlich nicht zu richten. Es braucht ein geistliches Geschehen, es braucht eine Geburt von oben, wie Jesus dem Nikodemus erklärt. Aber Paulus sagt hier, durch dieses Hineintauchen, ja, durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden. Damit so wie Christus. Ja, er ist immer das Bild. Jesus Christus ist immer das Bild, was wir vor Augen haben in dem ganzen Gedankengang und auch in unserem Leben und in der Nachahmung, wo wir dann nachher zu kommen. So wie Christus, der durch die Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Als Jesus-Menschen sind wir zu Dingen fähig, die wir ohne nicht können, weil uns die Sünde nicht mehr regiert. Darum, um den Gedankengang geht es hier. Wer regiert uns? Regiert die Sünde oder regiert Jesus Christus? Luther hat gesagt, ja, wir sind wie ein Maulesel, irgendjemand reitet uns immer. Ja, entweder die Sünde zum Tod oder der Herr Jesus Christus zum Leben. Das ist so irgendwie eine plakative, ja, Luther-Aussage. Passt irgendwie zu ihm. Ja. Aber genau das ist der Gedankengang hier. Wer regiert? Denn die Sünde ist mächtiger als wir. Wir sind nicht in der Lage, über sie zu herrschen. Ja, es braucht jemand Stärkerem, um sie zu besiegen. Und das ist Jesus Christus. Er hat gesiegt am Kreuz auf Golgatha, einmal für allemal. Und jetzt gilt es, in dieser neuen Wirklichkeit zu leben. Paulus deutet hier den Geist Gottes noch nicht an. Das kommt im Kapitel 8, wird das entfaltet, wie das durch den Geist viel mehr geschieht. Wenn wir mit seinem Tod vereinigt, oder eigentlich steht da verwachsen, und das wäre schön, wenn ihr euch das verinnerlicht, ja. Ihr habt sicher schon mal so Bäume gesehen, wo man sieht, das sind eigentlich zwei, und dann sind die so verwachsen. Manche sind sogar komplett zusammengewachsen. Die haben unten noch ein Loch, und dann, wir haben letztens wieder einen gesehen, der hatte dann nochmal, und dann ist er ganz zusammengewachsen und es wurde ein Baum. Da kann man nicht einfach ein Stück wegschneiden oder einen wegschneiden und sagt, der andere hält das noch. Das ist eins geworden. Und so ist das hier ein Bild mit unserem Sein, ja, in dieser, durch diese Neugeburt von oben, durch Gottes Geist, mit Christus verwachsen. Das ist eine Einheit. Und er, unser Herr Jesus, ist der Starke, der Held in dieser Einheit. Er bringt das Leben in uns hinein. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt, verwachsen worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Und da ist jetzt genau die Spannung drin. Seine Auferstehung ist schon passiert. Die hat schon Auswirkungen auf jetzt, auf unser Leben. Und sie wird uns zur Auferstehung bringen. In das ewige Leben hinein. Es hat ja jetzt schon begonnen. Aber es geht dann in seiner Herrlichkeit weiter. Wir sollen also begreifen, wir sollen etwas wissen. Ich weiß, er hat mich befreit. Wir sollen begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist. Und das kann dann ganz praktisch werden. Ja. Wenn jetzt, vorher im Gebet war es auch schon, ja, ich sag mal, Sünde klopft an unsere Tür. Ein böser Gedanke. Ja. Also Beispiel, ja, der Nachbar hat den Schnee vor meiner Haustür geschaufelt. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Ich kann ihn zum Beispiel zurückschaufeln. Ist das jesuswürdig? Nein, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe mich nicht gefreut, als der Schnee vor meiner Tür geschaufelt wurde, also werde ich ihn natürlich nicht zurückschaufeln. Ich meine, wo führt das hin? Ja, wir schaufeln Schnee hin und her, bis das er schmilzt. Er schmilzt schneller, aber das macht ja keinen Sinn. Sondern, ja, ich entsorge den Schnee woanders hin. Vor meiner Tür kann er nicht liegen bleiben. Ja. Es gibt unzählig andere, ja, das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, der Schnee steht eben für Dinge, die mir angetan werden. Ja. Ich kann auch mich dafür entscheiden, ich bleibe jetzt im Haus und schmolle, bis dass der Schnee schmilzt. Ja. Und dann wächst in mir eine bittere Wurzel und ich habe Hunger und Durst. Ja. Und der andere soll so richtig leiden, wie schlecht es mir geht. Naja, der wird nicht viel leiden, aber ich leide an meinen bösen Entscheidungen. Ja. Ihr merkt an dem Beispiel, das ist Unsinn, das wollen wir nicht. Ja. Damit das sündige Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Vorher waren wir ihr ausgeliefert, je nachdem, wie stark wir uns damit eingelassen haben. Ja. Je länger jemand unter der Sünde versklavt war, jetzt auch altersmäßig, und je intensiver er mit der Sünde kooperiert hat, desto stärker war die Herrschaft zu spüren. Und es gibt ja Beispiele ohne Ende, ja, wie stark die Sünde einen Menschen fertig machen kann. Und ihr wisst, ich liebe Missionsbücher, weil da immer sehr klare, drastische Beispiele drin sind. Und da ist auch jemand zum Glauben gekommen, eine Frau, junge Frau noch, ja. Und bei ihnen war das absolut, Gerhard hat ja letzte Woche auch so ein etwas drastischeres Beispiel verwendet, ja. Bei ihnen war das absolut normal, dass sie hat immer gestohlen. Und jetzt war sie zum Glauben gekommen und am nächsten Tag oder am übernächsten kommt sie zu der Missionarin und sagt, ich kann kein Christ sein. Ich habe gestohlen. Sie hat das Gleiche wieder getan. Ja, warum? Weil sie es gewöhnt war. Aber was ist, sie kann kein Christ sein? Nein, sagt die Missionarin, schau mal genau hin, was ist der Unterschied? Als du vorigen Monat gestohlen hast, wie ging es dir? Ja, ich habe mich gefreut über das, was ich hatte. Aha, und jetzt? Ja, jetzt ist mein Gewissen ganz schwer und deswegen komme ich zu dir. Aha, da ist in dir was völlig anders, ein verändertes Denken. Vorher hast du dich gefreut übers Stehlen und deinen Erfolg und jetzt bist du betrübt, weil du Jesus nicht regiert hat. Wir bringen das unters Kreuz und wir bitten ihn, dass er dir hilft, nicht mehr zu stehlen. Und Stück für Stück hat sie es verlernen müssen. Das geht nicht im, ja, Bekehrung ist kein Automat, ab jetzt sind wir vollkommen. Aber, ja, unser sündiges Wesen soll unwirksam gemacht werden. Einmal hat es nicht mehr die ewige Auswirkung, dass wir verloren gehen, aber es soll auch hier schon Auswirkungen haben, ja, damit wir nicht mehr der Sünde dienen wie Sklaven, weil wir nicht mehr die Sklaven sind, sondern wir haben Macht und ganz viele von euch haben das schon erlebt. Da kommt ein Gedanke in uns rein und gleichzeitig kommt ein anderer. Ja, ein böser Gedanke kommt und ein Gedanke kommt in mich, oh, das ist nicht gut. Und dann habe ich manchmal kurz, manchmal länger Zeit zu entscheiden, was ich mache. So oder so. Und grundsätzlich will ich natürlich das, was Jesus auch will. Deshalb gab es die Armbändchen, was würde Jesus tun, WWJD, ja. What would Jesus do, um daran zu erinnern, in so Situationen. Aber das braucht es in unserem Herz. Und der Gottesgeist hilft uns dabei. Und denn wer gestorben ist, wir sind mit Christus gestorben, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wir müssen es nicht mehr tun. Wir haben die Möglichkeit, den Sieg davonzutragen, zu überwinden. Und wir haben immer wieder die Vergebung, wenn wir einmal fallen, wenn wir doch wieder stehlen oder wenn wir neidig werden oder ja, andere Dinge mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, Paulus rollt eigentlich den ganzen Gedankengang nochmal auf, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Diese Vertrauensbeziehung, ja, seine Kraft in mein Leben hinein ist so mächtig, dass sie das andere überwindet. Wir wissen ja wieder, ja, wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und wir wissen, Jesus stirbt nie mehr. Das ist, ja, und das ist etwas, was wir faktisch wissen müssen und lernen können, wie wir gelernt haben, 1 plus 1 gibt 2. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und zwar ein für allemal. Auch das sollen wir wissen. Es braucht kein neues Opfer, kein ständiges Opfer, überhaupt keine Opfer mehr. Dieses eine Opfer, deswegen hier unser Kreuz, ich weise immer wieder gerne darauf hin, das ist schön groß, damit wir es immer vor Augen haben, dieses eine Opfer ist das Opfer für immer. Aber bei dem Opfer bleibt es nicht, ja, sondern aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Und damit schlussfolgern wir, wissen wir, auch unser Leben, wenn wir zu ihm gehören, wenn er in uns lebt, wenn wir in ihm sind, auch unser Leben ist ein Leben für Gott. Also, kurze Durchatmen und Merksätze. Ja. Wir Jesus-Menschen vertrauen auf Jesus. Schon jetzt und für immer. Und in allem. In jeder Lebenssituation. Auch wenn die schwierig ist, auch wenn sie langwierig ist, auch wenn sie uns stark herausfordert, das ist, ja, wir vertrauen auf das, was er geleistet hat. Denn wir kennen sein Erlösungswerk. Wir haben das aufgenommen. Er ist gestorben, er stirbt nie mehr, er ist auferstanden und er lebt für Gott und er lebt in uns und wir sind mit ihm gestorben. Das sind geistliche Wahrheiten, manchmal bekommt man auch ein Gespür dafür, aber insgesamt soll man die verstehen, annehmen, glauben, festhalten. Es geht nicht so sehr ums Spüren. Spüren sind Sondergeschenke, aber ich lese hier bei Paulus jetzt erstmal nicht, ja, spürt das in euch, das ist, sondern ihr wisst das. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt euch eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Das ist jetzt fürs praktische Leben. Ja, wir haben immer wieder die Wahl, was wir tun. Was machen wir an einem Tag? Ja, und wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, wollen natürlich Gerechtigkeit üben, im Sinne eines gerechten Gottes leben. Da gibt es viele oder einige andere Verse, zwei möchte ich nennen oder Abschnitte. Galater 5. Da behandelt Paulus das auch überhaupt. Wem der Römerbrief zu lang ist, ja, der kann ungefähr dasselbe im Galater lesen. Er ist allerdings sehr geschrumpft. Ja, also am besten, ihr lest beides. Galater 5, ab Vers 19. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Ja. Unsere Natur, das sind wir ohne Jesus, ohne Gottes Wirken. Und dann wird aufgezählt und die Liste ist unangenehm. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Saufereien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, schreibt Paulus, wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Das ist eine ernste Warnung. Ja, wer diese Dinge lebt, nicht wer einmal zu viel trinkt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Aber wer das als Lebensstil hat, der zeigt damit, dass Jesus nicht regiert. Wenn Jesus das Leben regieren würde, hat das nämlich keinen Platz. Das wird mit einmal oder nach und nach rausgeworfen. Wo Jesus ein Lebenshaus, ja, wir haben vorher gesungen, ich bin fröhlich, froh mit Jesus in meinem Haus. Und Jesus ist dann nicht der Besucher, sondern er ist der Chef in dem Haus, in meinem Haus. Er regiert. Ja. Und jetzt Götzendienst, oder Zauberei, ja, so verbreitet bei uns, auch in unserer Gegend. Ja, Tischerl rücken, Karten legen, Wahrsagerei, Horoskope lesen. Ja, ich glaube ja nicht daran, ich habe es nur mal gelesen. Ja. Ist das gut? Ich habe nur mal in den Mist gepackt. Nein, das macht nicht, ach, das macht doch dreckig. Ja. Nein, weg mit dem Zeug. Jesus würde das nicht tun. Er hat uns das nirgendwo empfohlen. Im Gegenteil, wer daran festhält, das schadet mir. Ja. Und der Petrus, der ist der gleichen Meinung wie Paulus. Ja. Ganz ab und zu waren die mal nicht ganz einer Meinung, die beiden Freunde, aber insgesamt, wo es um das Evangelium geht, sind die eine Linie. 1. Petrus 2, Vers 1 und 2, da sagt Petrus, legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit. Und das ist ja leider so tief in uns drin, dass wir eben Menschenfurcht haben und dann den Menschen nach dem Mund reden. Montags und dienstags ist dann nicht ganz gleich. Aber Jesus will euer Ja sei ein Ja, ja, alle Falschheit ablegen, alle Heuchelei, alle Neid, alle Verleumdungen. Und Petrus hat auch ein Gegenrezept. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch sie heranwachst und das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht. Ihr habt ja schon erfahren, wie gütig der Herr ist. Gütig, gnädig, da sind wir wieder zurück bei unserem Text. Ja. Die Gnade, haben wir vorher gelesen, die hilft uns da. Die, ja, die hilft uns, die rettet uns, aber sie hilft uns auch im Leben. Und das sehen wir auch gleich noch in unserem letzten Vers. Also stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung, sondern dem Unrecht, sondern der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist hier der Inbegriff dessen, was Gott will. Denn er ist gerecht, heilig und gut. Nochmal ein Blick daraus. Wir Jesus-Menschen leben unserer Stellung entsprechend. Ja, nicht wir werden so gut, dass wir gerecht sind und heilig, sondern wir sind durch Christus heilig und gerecht. Und jetzt, das ist der umgekehrte Weg. Zuerst das Geschenk, ja, zuerst die Begnadigung, zuerst der Geist Gottes, zuerst das Erlösungswerk, zuerst die Liebe Gottes in uns hinein, in seiner ganzen Fülle. Und aus den ganzen Geschenken heraus leben wir dann verändert. Unser Leben entspricht unserem Herrn. Er regiert. Wer sich kurz merken will als Gleichung, neues Leben gleich neues Leben. Kann man sich vielleicht merken. Ja? Und das heißt, die Sünde beherrscht uns nicht mehr. Das ist ein geistlicher Faktor. Ja. Auch das hat Luther mal auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, wie er das gelebt hat. Er hat den Eindruck gehabt, der Teufel klopft an seine Tür, also wahrnehmend, ja, so dass er ist hier Martin Luther. Und der sagt, nein, der ist längst tot, hier lebt Jesus Christus. Ja? Und das ist letztlich eine tiefe geistliche Antwort. Ja? Der alte Luther war nicht mehr ansprechbar mit seinen Begierden, mit seinen Wünschen, hier lebt Jesus Christus. Und dann war Ruhe. Ja? Wie auch immer er das genau erlebt hat. Aber so brauchen wir oftmals, wenn die Sünde an unsere Tür klopft, ein heiliges Nein, vielleicht auch ein hartes Nein. Ein Jein hilft da nicht. Ja. Wir sehen in der Versuchung Jesu, hat Jesus mit dem Wort Gottes, dem Teufel, mit klarer Ablehnung widerstanden. Und so sind wir da auch aufgefordert. Wir stellen uns nicht dem Unrecht, sondern der Gerechtigkeit zur Verfügung. Da könnte man jetzt ganz viel drüber nachdenken und weiterdenken, was schafft oder will die Gerechtigkeit Gottes durch uns als seine Kinder in dieser Welt wirken. Ja, sein Reich aufzurichten und auch Gutes in diese Welt hineinzuwirken. Können wir aber heute nicht weiter bedenken. Letzter Vers, denn die Sünde wird nicht Herr über euch sein, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern ja, Zunge verknotet, sondern unter der Gnade. Das ist so gut. Ich liebe die Gnade. Ich hoffe, ihr liebt die auch. Die brauchen wir nämlich nicht nur zur Errettung, sondern die brauchen wir auch zum Leben, auch für das neue Leben, weil wir ja noch Jesus-Menschen sind, weil der Mensch auch noch da ist. Noch einmal Luther, ja, er sagte, Den Alten habe ich schon so oft ersäuft, das Biest kann schwimmen. Ja. Und meint es sein altes Wesen damit. Ja, da drückt er diesen Kampf aus. Ja. Aber er hat ja ganz tief auch erfasst, und ich denke wir auch, wir leben aus der Gnade. Auch dann, wenn Jesus schon in uns lebt. Wir brauchen die Gnade, wir brauchen die Vergebung, wir brauchen die erziehende Gnade, die uns verändert, die uns immer wieder Lichter aufgehen lässt, Worte Gottes aufgehen lässt, die uns hilft im Miteinander. Ohne die Gnade keine Chance. Das soll auch so sein, damit wir demütig bleiben und immer wissen, wir brauchen ihn. Wir lieben ihn und wir wollen ihn nah bei uns haben. Und wir wollen diese unverfälschte Milch aufnehmen. Ja, kräftig trinken, kräftig essen, immer genug Wort Gottes in uns, damit das auch gut verdaut zur Umsetzung kommen kann. Die Gnade ist unsere Rettung. Es ist auch im Alltag unsere Rettung, im neuen Leben. Darin weist Paulus hier schon hin, der Gedankengang geht ja immer weiter. Ja, Kapitel 7 dann nochmal, wie er das durchkämpft selber und dann in Kapitel 8 auflöst. Das werden wir alles Stück für Stück noch miteinander erarbeiten. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, dann haben wir das eh fertig. Ja. Der Jesusmensch und die Sünde. Ihr seht, wenn ihr ein bisschen beachtet habt, Jesus ist größer geschrieben als Sünde. Ja, ich hatte das erst gleich groß, dann habe ich gedacht, nein, das kann nicht bleiben. Ja, Jesus regiert in unserem Leben. Mit der Sünde haben wir noch zu kämpfen, aber die regiert nicht mehr. Gott sei Dank. Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass du dir das so ausgedacht hast, durch deinen Geist, dass das genau so sein kann. Wenn wir dich, Herr Jesus, im Glauben auf- und angenommen haben, dann ist das, was wir heute gelesen, gehört haben, ja, unser tiefstes Wissen, dich, Herr Jesus, auf dem Thron zu haben. Du regierst das Leben, du bist der Herr und du in deiner Gnade wirst ja, uns mehr und mehr in dein Bild hinein verändern. Wir loben dich, lieber Herr. Amen.